ARD.
Hi, das ist Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds. In diesem Feed erscheinen ab sofort jede Woche 2 neue Folgen. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, könnt ihr alle 13 Folgen inklusive Bonusmaterial schon jetzt in der ARD-Audiothek hören. Wir packen euch einen Link in die Shownotes. Da findet ihr auch eine Tracklist zu jeder Folge. Und jetzt viel Spaß! Berlin 1990. Nur wenige Meter vom Brandenburger Tor entfernt geht ein Mann in seiner Mittagspause spazieren. Er ist Mitarbeiter der Deutsche Schallplatten Berlin GmbH, kurz DSB. Nach der Wende war der volkseigene DDR-Schallplattenbetrieb in dieses Privatunternehmen umgewandelt worden. Das Kombinat war Geschichte und die neue GmbH hatte damit auch das Ostlabel Amiga geschluckt. Der Mann will gerade zurück in sein Büro, da fällt ihm jemand auf. Ein junger Brite, auffällig gekleidet in Militäruniform, der Plakate an einer Hauswand anbringt.
Da habe ich ein paar Posters geklebt, draußen, offen auf der Straße. So. Und da kam einer von der DSB, hat gerade seine Mittagspause gemacht und er kam vorbei mit so einem Sandwich in der Hand.
Der Mann geht erst weiter, dreht sich kurz um, zögert, guckt nochmal und geht ein paar Schritte zurück.
Und er guckt mich an, dann guckt das Poster an und sagt, was ist das? Ich sitze so, ist mein Poster.
Der Ex-Amiga-Mitarbeiter kann nicht glauben, was er da liest.
MFS, wir sind zurück.
MFS stand für Ministerium für Staatssicherheit, das Repressionsorgan der ehemaligen DDR. Was der Mann nicht weiß, auf dem Plakat geht es nicht um die Rückkehr der Stasi, sondern um ein neues Musiklabel, das von Marc.
Komplett. Äußerst sicher konnte er es gar nicht glauben, weil er dann sieht, dass es steht MFS, wir sind zurück. Da rannte es sofort weg und hat alle gepetzt. Weißt du, was dieses Label heißt von dieser Engländer? So, scheiße. Es war eine Katastrophe, ein Skandal.
Skandal.
Das war ganz schlimm, ja. Das hat Wunder gewirkt.
Aber ich meine, du hast dich halt lustig gemacht. Ich glaube, das fanden die nicht gut. Das fanden die überhaupt nicht gut.
Es war ein Ehreninteresse.
Ja, das haben sie vielleicht nicht so gesehen in dem Moment.
Sein erstes eigenes Label so zu nennen, dass es an den Geheimdienst der DDR erinnert, ist natürlich kontrovers. Aber aus Marketing-Sicht schlau.
Das weckt die Leute. Das ist wie so eine Dorn im Auge. Ich wollte mehr oder weniger sagen, don't forget where you come from. Ja, aus was wir entstanden sind. Unsere Szene, diese ganze Techno-Szene, würde nichts sein, wenn diese Situation nicht gegeben hätte. Und ich wollte nicht, dass diese 3 Buchstaben aus dem Gedächtnis verschwindet.
Die Buchstaben MFS stehen bei Marks Label aber nicht für Ministerium für Staatssicherheit.
Mastermind for Success, kreiert für Erfolg. Dachte ich mir, das klingt interessant, wenn Sie mich fragen, was das bedeutet. Ich kann sagen, das ist kreiert für Erfolg.
Neue elektronische Sounds aus den USA und England laufen ab Ende der 80er erst in illegalen Berliner Kellerclubs und ziehen mit der ersten Love Parade 89 auf die Straßen. Aber erst die Wende gibt House und Techno in der Stadt den großen Schub. Das ist die erste Subkultur, in der junge Menschen aus Ost und West wirklich zusammenkommen. Wiedervereinigung auf dem Dancefloor.
Also für mich war es politisch, es war eine ganz extreme soziale Bewegung nach der Wende, wie so ein Zusammenrücken. Bloß wie tun wir das? Wir haben es halt selber dann in den Clubs bewältigt. Wir wahrscheinlich schneller, die Jugend wahrscheinlich schneller als ganz Deutschland.
Die Musik, die hat einen so mitgenommen, ich brauchte da keine Drogen. Das hat einen so irgendwie gepackt und irgendwie die Atmosphäre und so. Also es war toll.
Diese Musik, und das war so befreiend und das hat irgendwie so, das war der Sound der Mauerfall für mich. Ja, so dieser frühe Techno.
Und gerade für die ehemaligen DDR-Kids ergeben sich mit dieser neuen Szene ganz neue Perspektiven.
In dem Moment wusste ich, das möchte ich gern machen. Das ist etwas, da sehe ich für mich selbst eine Form von Zukunft.
In dem Jahr nach dem Mauerfall, in dem alles möglich scheint, wagt auch Marc einen Neuanfang.
Jetzt kannst du machen, was du willst. Wieso? Mach mal einfach so ein Techno-Label. Und dann irgendwie, ich habe irgendwie das ganze Jahr irgendwie so in dem Ohr gelegt, irgendwie versucht, irgendwie die Leute zu überreden. Und dann am Ende haben sie gesagt, einfach, wieso machst du das nicht selber, wenn du so viel weißt davon? So. Und ich dachte mir, ja, okay, haben sie ja eigentlich auch recht.
Er gründet ein eigenes Musiklabel. Mithilfe der alten Amiga bzw. der Deutschen Schallplatte GmbH. Holt seine Ostfreunde mit rein. Formt eine neue Art von elektronischer Musik. Nimmt junge DJs unter Vertrag, die heute Weltstars sind. Aber so gut die frühen 90er laufen für Mark und sein Projekt, am Ende geht es für ihn nicht gut aus. Er landet vor Gericht. Ihr hört Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds. Eine Serie über den Musik-Underground auf beiden Seiten der Mauer. Und die Geschichte von Mark Reeder, ein Engländer, der als junger Mann zufällig in Berlin strandete und das alles miterlebt hat. Folge 12. Masterminded for Success. Im Dezember 1990 gründet Mark das Musiklabel mit dem provokanten Namen. Anfangs ganz alleine.
Ich habe noch nie ein Label vorher gemacht. Wie soll ich jetzt wissen, wie es geht? Ich habe nur so bloß eine Ahnung, so was ich machen wollte.
Immerhin hat er Vorbilder. Tony Wilson von Factory Records aus Manchester oder Elisabeth Recker mit ihrem Monogam-Label. Er bequatscht die Leute von der Ex-Amiga, die ihn schon durch die Produktion mit Division in den letzten Monaten der DDR kennen, seinen Plan zu unterstützen. Zu diesem Zeitpunkt ist das ehemalige Ostlabel schon Teil der neu gegründeten Deutsche Schallplatten Berlin GmbH.
Die haben zwar mir die Räumlichkeiten gegeben und die Finanzierung für die Platten, dass man die pressen lassen konnte, so bei ihrem Presswerk, von der Ex-Amiga-Presswerk in Babelsberg. Und ich habe das schamlos ausgenutzt natürlich. Ne? So hatte ich, die haben mir eine Telefonrechnung gezahlt und sowas. Ich musste keine Miete zahlen für den Raum.
Aber man kommt alleine nicht besonders weit, wenn man Erfolg haben will. Den Success, den das junge Label im Namen trägt.
Thorsten Jörg, mein Freund aus Ost-Berlin, habe ich dann auch eingebunden.
Mark holt Leute aus seinem Freundeskreis mit ins Boot. Der erste ist Thorsten Jörg. Der war fast noch ein Kind, als Mark ihm und seiner älteren Schwester in den 80ern immer Kassetten mit Musik nach Ost-Berlin geschmuggelt hatte. Kurz vor dem Mauerfall reist Thorsten in den Westen aus und wohnt eine Zeit lang mit seiner Frau in einem Notaufnahmelager für Geflüchtete aus der DDR.
Und ich dachte eher, also dass du einfach nur in einem Container da rumsitzt und wartest auf eine Wohnung oder so, dann kannst du mir hier helfen. Du machst mein PR, so mit mir. Ich meinte zu ihm, ich habe auch kein Label vorher gemacht, ich weiß es auch nicht, wie es geht. Ja, wir müssen es einfach ausdenken.
Nicht nur Thorsten steigt mit ein, auch seine damalige Frau Tina. Leider ist Thorsten vor einigen Jahren verstorben, aber sie lebt noch in Berlin.
Ich habe die Buchhaltung gemacht. Ich habe mich ums Geld gekümmert sozusagen und musikalische Dinge gar nicht.
Das ist wieder so ein Beispiel von eine Gruppe Freunde stellt einfach was auf die Beine. Ohne große Erfahrung, aber mit einer Vision und mit Mut. Das ist uns in dieser Serie immer wieder begegnet. So wie das Label wächst, zieht die Gruppe von Mitte in ein Büro nach Kreuzberg.
Was immer sehr chaotisch aussah. Mark hatte immer so, nicht nur Mark Thorsten, auch immer so einen Riesenstapel Papiere auf dem Schreibtisch zu liegen. Und einmal haben wir die mal weggeräumt und dann waren da Spinnen, die sich da eingenistet hatten, schon drin. Ich weiß nicht, wie lange das da schon lag. Also das sah immer sehr chaotisch aus, aber nur das Genie beherrscht das Chaos. Also die haben immer noch beide immer gut durchgeblickt und wussten, wo was ist. Also ja.
Mitarbeiter zu haben, ist für so ein Label schon mal gut. Aber man braucht auch Künstler. Die finden Mark und Thorsten zum Beispiel über Demos, die sie zugeschickt bekommen.
Wir waren an unser Büro eingeräumt oder aufgeräumt und dabei haben wir Kassetten, Demo-Kassetten angehört. Ohne zu wissen, was es ist, einfach reingeschmissen, nicht hören, wer, von wem das ist oder so. Das hat uns, also mich persönlich, überhaupt nicht interessiert. Ich wollte nur die Musik hören. Spricht die Musik mich an oder nicht?
Auf eine Sache legt Mark doch Wert. Als er MFS gründet, sucht er gezielt nach Künstlern aus der ehemaligen DDR. Weil er merkt, dass sich die großen, etablierten Labels der BRD nicht für sie interessieren.
Diese Kids, die alle im Osten sind, die wollen irgendwie aus ihrem Körper ihre Kreativität muss irgendwie frei raus. So, die bauen eine Plattform, ich mache ein Label für die, sodass sie wissen wenigstens, wo sie hingehen können. Weil irgend so ein Depp bei Universal oder bei IMI oder bei Polydor oder was immer, der wird keine Minute geben für irgendeinen Ostkid, der vielleicht mit einer genialen Idee käme.
Und dieses geniale Ostkid findet er.
Glogauer Straße, in der Turbine in der Glogauer Straße, legte eine ganz junge DJ auf. Dann hat er sich vorgestellt und er war so ein schüchterner Junge, weißt du, so 19 oder so.
Der damals schüchterne Junge ist Matthias Paul, geboren in Eisenhüttenstadt, aufgewachsen in Ost-Berlin.
Ich habe halt irgendwie mit den kleinen Möglichkeiten, die ich zu Hause hatte, immer Tapes gemacht, so für Freunde und mich selbst, die wir dann im Auto gehört haben, auf den Weg zu irgendwelchen Veranstaltungen. Und ein Freund von mir, der kannte jemand an der Tür im Tresor. Und der hat quasi so eine Kassette weitergereicht. Und so kam es dann, dass ich dort mal auflegen konnte.
Matthias Paul nennt sich damals schon Paul van Dyk. Seine ersten Schritte als DJ geht er Anfang der 90er in der noch jungen Berliner Clubszene. Spielt sogar am Eröffnungsabend vom Tresor. Da ist er gerade mal 20.
War natürlich super nervös und auch erschrocken über die Gewalt des Sounds. Ich hatte bis 93, 94 nicht mal irgendwie so Technics-Plattenspieler, weil ich sie mir einfach nicht leisten konnte.
Beim Auflegen sieht ihn auch Marc das erste Mal.
Ich habe gehört, was er aufgelegt hat und wie er aufgelegt hat. Und ich wusste, dass er das hat. Einfach alleine von der Art, wie er aufgelegt hat. Ganz anders als andere DJs. Er versteht was von der Musik.
Paul macht sich in der Szene schnell einen Namen. Er lernt den DJ und Produzenten Harald Blüchel alias Cosmic Baby kennen, der seine Platten bei Marks Label rausbringt.
Und dann haben wir uns eben getroffen und er hatte da halt so ein Setup irgendwie zum Musikmachen. Ich hatte zunächst mal überhaupt gar keine Ahnung davon, was ist da was, hatte aber, glaube ich, schon eine Vorstellung davon, wie die Musik, die ich mag, zu klingen hat. So. Und dann haben wir so ein bisschen rumgespielt. Und eines Tages kam halt Marc Rieder vorbei, als wir am Rumspielen waren, und meinte, dass er das schick fand, was wir da gerade irgendwie so gemacht haben.
Marc lädt die beiden kurz danach in sein Büro ein. 1992 entsteht unter dem Dach von MFS die erste Platte, auf der auch der Name Paul van Dyk steht. Perfect Day von The Visions of Shiva. Für Marc gehen hier zwei große Ziele in Erfüllung, die er sich mit diesem Label gesetzt hatte. Musik von einem ostdeutschen Nachwuchskünstler rausbringen und eine neue Art von elektronischer Musik unter die Leute bringen. Für die hat Marc damals noch nicht mal einen Namen. Aber er weiß genau, wie sie klingen und sich anfühlen muss.
So eine Art hypnotische, trippige After-Hour-Mucke machen. So, die eigentlich so die Leute in Trance versetzen würde, so, wenn sie aus dem Club kommen. Dieser emotionale, was man gerade auf dieser Tanzfläche erlebt hatte, wenn man auf Ecstasy war. Ne? So, das war so fröhliche, glückliche, befreiende Momente. Diese Euphorie, die Musik irgendwie so, dass man so bestimmte Notenwechsel macht, dass es irgendwie so dass dann deinen Magen umdreht vor Freude.
Melodischer als Techno, mit mehr Effekten, mehr Sphären. Inspiriert von den Berliner Krautrock-Musikern, die er so verehrt hat. Was Marc da beschreibt, bekommt ab Anfang der 90er eine eigene musikalische Kategorie.
So, wenn man sagt das Wort Trance, dann man hört... Okay, das ist Trance.
Wie so oft bei Musikgenres gab es nicht die eine Person, die es erfunden hat. Den einen Ort oder den genauen Tag. Man kann aber sagen... Anfang der 90er formiert sich Trance als neuer elektronischer Musikstil. Frankfurt am Main ist damals eine der Keimzellen, vor allem aber Berlin. Und definitiv auch Marc mit seiner musikalischen Vision und seinem Label.
MFS war natürlich in den Veröffentlichungen als Berliner Label ganz früh mit dabei und hat insofern natürlich auch eine ganz wichtige Rolle gespielt in der Entwicklung der elektronischen Musik in der ersten Hälfte der 90er Jahre in Deutschland und darüber hinaus.
Und das sollte erst der Anfang sein. Als die Deutsche Schallplatten Berlin GmbH 1993 ihre Musikrechte an andere Unternehmen verkauft, sichert sich Marc die Rechte an der Musik von MFS. Und Thorsten Jurk wird vom Mitarbeiter zum gleichberechtigten Partner. Ganz offiziell. Das Label ist nun unabhängig und spielt auch Geld ein. Wobei ihm nicht wichtig war, persönlich damit reich zu werden, sagt Marc.
Ich habe alles mein Geld in dieser Label gesteckt. Alles. Guck mal, für mich war das wichtiger, dass das Label existiert und dass meine Künstler irgendwie was zu essen hat, als dass ich irgendwie so mehr so ein Auto kaufe. Also ich habe keinen Führerschein, brauche ich kein Auto. Ja? Ich habe ein Fahrrad. Und das war alles, was ich brauchte.
Auf ihrem gemeinsamen Label bringen Marc und Thorsten auch die Platten von Künstlerinnen raus, die ihre Kindheit auf der Westseite der Stadt verbracht haben. Ellen Alien ist heute weltweit gebuchte Techno-DJ und Produzentin mit eigenem Unternehmen.
Als ich in Lichtenrade aufgewachsen bin, war das ja direkt an der Mauer auch. Die Mauer habe ich eigentlich mein ganzes Leben gespürt bis zur Wende. Und dieser Militäreinsatz, also diese ganzen Alliierten, haben ja auch Angst gemacht. Und ständig diese News, hier ist jemand umgebracht worden, jemand wollte flüchten. Oder diese ganzen Schüsse von der anderen Seite, die man im Westen hören konnte.
Nicht nur für Ostkinder wie Paul van Dyk ist der Mauerfall eine Art von Befreiung gewesen. Sie hat das auch gespürt, sagt Ellen heute.
Dann fiel die Mauer endlich und da hat sich dann für mich mein ganzes Leben verändert. Da habe ich halt endlich diesen Freiraum leben können, den ich vermisst habe die ganze Zeit. Und konnte mich dann eigentlich erst richtig ausleben als Mensch.
Und als Künstlerin. Auch sie bringt eine Platte bei Marks MFS-Label raus. 1995.
Was auch sehr bereichernd war, die waren ja mich einfach auch so gut behandelt. Es war einfach so schön, mit denen zusammenzuarbeiten. Thorsten und Marc waren halt echt auch so Highlights für mich, weil die halt auch nicht so verdorben waren. Und ich lag auch mal im Krankenhaus, hatte einen Verkehrsunfall. Das waren dann auch die Jungs, die dann zu mir kamen, mich besuchten, mir mein Obst gebracht haben, weißt du, sowas. Also die sind unglaublich liebe Menschen.
Marc hat endlich sein eigenes Label. Zusammen mit einem seiner besten Freunde. Arbeitet mit Künstlern wie Ellen Alien und Paul van Dyk zusammen. Die Mauer ist Geschichte. Trance als Musikstil wird Trend. Und es läuft einige Jahre richtig gut.
Man hat zusammengehangen, man hat irgendwie so Ideen entwickelt gemeinsam und dann eben versucht, diese eben umzusetzen. Und ja, das war dann so ein Miteinander. Also da muss man eben sagen, haben dann auch Thorsten und Marc natürlich als Label zunächst irgendwie auch einen guten, ich sag mal, Anschubjob gemacht, natürlich logischerweise.
Elektronische Musik hat Anfang der 90er plötzlich einen Markt, weltweit. DJs werden die neuen Stars, das Pult wird zur Bühne. Und noch heute ist es ja so, dass auf der Tanzfläche alle zu der Person gucken, die auflegt, als wäre man auf einem Konzert. Auch der junge Paul van Dyk wird damals für internationale Shows gebucht.
Thorsten war dann auch relativ schnell irgendwie als mein Tourmanager mit dabei, hat gesehen, was so passiert, wenn ich unterwegs bin, hat da Sachen geprägt, irgendwie auch, hat Sachen in die Wege geleitet.
Vor allem Marks Partner arbeitet mit der Zeit enger mit Paul zusammen.
Also Thorsten war also auf jeden Fall näher dran an mir. Wie gesagt, wenn man irgendwie mit einem Zwei-Mann-Office zu tun hat, hat man mit beiden zu tun. Also das ist gar nicht abstrittig. Aber es war schon so, dass Thorsten, wie gesagt, der ist ja auch mit mir zusammen rumgereist irgendwie. Und natürlich und klar immer mit Unterstützung von Marc.
Aber irgendwann fängt es an zu kriseln. Zwischen Marc und seinem Mitgesellschafter Thorsten.
Wann kippte die Stimmung beim Label?
97, 98.
Was war da los?
Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich.
Es war so, dass ich Marc und Thorsten nicht mehr so richtig gut verstanden haben. Und mir tatsächlich auch von Thorsten anempfohlen worden ist, mir doch einen Anwalt zu suchen, irgendwie, damit ich da nicht irgendwie in dem Streit unter die Räder gerate.
Wir hatten immer mehr werdende Erfolg. Man hat immer gesehen, dass die Musik immer erfolgreicher wird.
Und der Anwalt, der hat auch mehrfach irgendwie einfach gesagt, guck mal, so und so sind die Verträge aufgestellt. Das ist aber nicht so richtig gut. Und da habe ich immer gesagt, nee, das kann gar nicht sein. Das sind Freunde von mir, die würden sowas nie machen. Und er meinte dann, glauben Sie wirklich, dass gute Freunde das mit Ihnen machen würden? Und da habe ich dann für mich erkannt, okay, das ist vielleicht doch alles nicht so ganz so richtig.
Und Paul wollte einfach raus aus seinem Vertrag. Leider eigentlich mein Partner, Thorsten, wollte das irgendwie auch. Er wollte Schnitt machen, Trennung und so weiter.
Ob das jetzt, das, wie gesagt, ich unterstelle gar nicht, dass das böswillig war, sondern vielleicht einfach auch, die Musikindustrie ist nicht die feinste, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und es war wahrscheinlich irgendwie Anfang der 90er noch schlimmer, als es jetzt ist.
Dabei wollte Marc doch genau das nicht, Teil einer Ausbeuterindustrie sein. Er war sich sicher, es besser gemacht zu haben.
Ich habe gedacht, ich habe einen Vertrag gemacht, so, die ist total so fair. So dachte ich, nach dem Vertrag muss Paul eigentlich seine Verpflichtung, seine dritte Platte bei MFS veröffentlichen. Und dann Paul hat irgendwie so andere Ideen.
Nachdem er mehrere Platten bei Marks Label rausgebracht hat, will Paul van Dyk raus aus der Zusammenarbeit. Das dritte Soloalbum soll nicht mehr bei MFS erscheinen. Die Verträge erlauben das aber nicht ohne weiteres. Der Streit eskaliert so weit, dass er vor Gericht landet.
Faktum ist, dass ich irgendwie dann in dem Prozess eher erfolgreich aus der Sache rausgegangen bin. Und das Ergebnis war, dass der Vertrag entsprechend per Richterbeschluss aufgelöst worden ist und ich meine Musik zurück hatte.
Mark verliert in diesem Moment nicht nur seinen wahrscheinlich wichtigsten Künstler, sondern auch seinen besten Freund. Denn auch Thorsten sagt vor Gericht gegen ihn aus.
Das war schrecklich. Es war also sehr enttäuschend. Also ich war enttäuscht.
Auch Tina, die damals die Buchhaltung für MFS machte, erinnert sich an die Zeit, als die Idee des Labels unter Freunden plötzlich auseinanderfiel.
Ja, die war nicht schön. Okay. So eine GbR zu gründen, also als Freunde, finde ich immer auch ein sehr großes Risiko. Und weil dann ja auch irgendwie schon ein bisschen Geld verdient wurde, ich weiß auch gar nicht mehr den wirklichen Grund und wie jetzt alles kam und wer was, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es blöd. Und ich hatte ja auch jetzt Jahre keinen Kontakt mehr zu Marc, weil ich natürlich auf Thorstens Seite stand. Ja, das war schon wirklich fast Familie. Und dass sich das dann so ja, wegentwickelt hat, ist schon schade und traurig.
Warum genau es zum Bruch auch zwischen den beiden Labelchefs kam, ist für uns heute schwer nachvollziehbar. Mark sagt, das sei kompliziert gewesen und habe vor allem persönliche Gründe gehabt. Thorsten können wir nicht mehr fragen. Am Ende hätten sie sich über die Aufteilung der Firmenanteile gestritten, so Mark. Thorsten habe nicht 50-50 machen, sondern mehr für sich beanspruchen wollen. Und das gab der langjährigen Freundschaft den Rest.
Für mich war das ein sehr, sehr gravierender Moment. Ja? So, für mich, ich habe zwei Freunde verloren. So richtig, so Leute, die ich gedacht habe, ich kann die vertrauen. Ich habe gedacht, die Loyalität muss uns zusammenhalten. Ich habe keine Kinder, ja? Aber ich denke so, das ist wie jeder Elternhaus. Irgendwann sagen die Kinder, irgendwie so später, wenn sie so alt genug irgendwie abzuhauen, die wollen auch ihren eigenen Weg gehen. Das ist voll in Ordnung.
Paul van Dyk ist seinen eigenen Weg gegangen. Nach der Trennung von MFS gründet er 2000 sein eigenes Label und ist heute einer der erfolgreichsten DJs und Produzenten der Welt. Wir haben mit ihm über das Aufwachsen bei der alleinerziehenden Mama gesprochen, über das Radio als wichtigste Quelle für neue Musik, über seine Oma, die ihm immer Schallplatten mitgebracht hat, über seine Handwerkerlehre und über das Berlin von heute. Ihr hört das ausführliche Interview mit Paul van Dyk in unserer B-Seite, also der Bonusfolge, in der ARD-Audiothek. Als der Rechtsstreit noch läuft, aber bereits klar ist, dass Paul und Thorsten bei MFS aussteigen, versucht Mark um die Jahrtausendwende den Neuanfang. Zu der Zeit ist er mit dem Musikproduzenten Carlos Heinz befreundet.
Paul wollte auch seinen Vertrag raus und alles. Und Thorsten wollte eigentlich aus der Firma raus. Und da hat Carlos mir einfach geholfen. Er war Fotograf und Musikinteressent. So, er hat irgendwie so, er war mehr für Studio-Equipment interessiert. Und er wollte eigentlich die Musikzeit so produzieren und so. Jedenfalls, daher kannte ich ihn. Und er war sehr clever mit Zahlen und sonst. Hat für viele Firmen Steuer gemacht, so Steuergeschichten gemacht.
Carlos wird der neue Geschäftspartner an Marks Seite. Auch, weil er ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Carlos kam, weil er selber so eine Auseinandersetzung hatte mit seinem Arbeitspartner damals. Die haben das Studio zusammengeführt.
Nebenbei verdient Marks neuer Partner sein Geld als Taxifahrer.
Weil er unbedingt einen Mercedes fahren wollte. Weil er aber keine kaufen wollte, keine Auto selber besitzen wollte. Taxifahren war sein Weg, irgendwie durch die Gegend in ein Taxi zu fahren und Geld zu verdienen gleichzeitig.
Die beiden arbeiten schon eine Weile zusammen, als bei Mark das Telefon klingelt.
Ich kam im Büro, MFS-Büro und ich kriege einen Anruf von seiner Taxi-Erinnerung und die meinen so, sag mal, ist Carlos da? Und ich so, Nein, er ist wahrscheinlich zu Hause. Er ist gestern Abend Taxifahren gewesen. Sie meinen, ja, sein Taxi ist gefunden worden. Und die Polizei braucht ein Bild von Carlos.
Anfang Dezember 2001 wird das Taxi von Carlos am Straßenrand gefunden. Gegen einen Baum gerast, nahe Eberswalde. Am Steuer sitzt der tödlich verunglückte Fahrer. Aber das ist nicht Carlos. Mark denkt und hofft, dass der Wagen geklaut wurde und verunglückt ist. Sein Partner einfach noch schläft.
Und wir waren verabredet um 5 Uhr nachmittags. Und er kam aber nicht. Und er ging nicht ans Telefon.
Die Polizei sucht mehrere Tage nach Carlos Heinz. Und findet seine Leiche schließlich in einem Wald in Brandenburg. Mit Stich- und Schussverletzungen.
Er wurde in der Nacht irgendwie vom 12. Dezember dann ermordet. Als Taxifahrer in sein Taxi.
Der Täter ist der tote Mann, den die Polizei in dem verunglückten Wagen gefunden hatte. Mario G., ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Barnim, der mutmaßlich auf der Flucht von der Straße abkam. In dem gestohlenen Wagen findet die Polizei damals eine Kalaschnikow und eine Schreckschusspistole. Und in Mario G.'s Jacke ein paar hundert D-Mark-Scheine, die der Täter seinem Opfer, Carlos Heinz, mutmaßlich gestohlen hatte.
Ich stelle mir das so krass vor, da gab es diesen großen Konflikt, da war so eine große Enttäuschung. Dann hattest du gerade deinen neuen Geschäftspartner gefunden und auch so eine wichtige Person für dich. Und plötzlich stirbt die. Wie, das ist ja furchtbar. Also wie hast du dich denn da selbst wieder rausgezogen? Wie hast du denn da selbst die Kurve gekriegt?
Genau wie ich das, die Kurve gekriegt habe mit Ian Curtis. Ja. Und zwar mich einfach nur in die Musik vertieft, weil ich dachte, es ist die einzige Therapie.
Mark hat zu der Zeit einen ungarischen DJ auf seinem Label und stürzt sich mit ihm in die Arbeit, produziert mit ihm ein Album. Ablenkung. Bloß nicht nachdenken. Bloß nicht ins Loch fallen.
Wenn wir daran arbeiten, dann müssen wir nicht ständig daran denken, wie Carlos ermordet wurde. Und das ist natürlich unsere Rettung gewesen. Die Musik hat uns gerettet, ja, am Ende. Weil sonst wären wir dann in der Psychiatrie gelandet. Aber das war schon eine krasse Ende zu dieser Phase. Ne? So, das war, also tiefer ging einfach nicht. Ja.
Aber am Ende ist ja immer so, was uns durch die Scheiße hilft, ist die Musik. Das ist doch auch schön.
Ja, egal wie. Das ist genau das. Ja. So, du findest irgendwie Musik, die total, total traurig ist und genau deine Situation beschreibt. Aber das hilft dir, durch diese Situation zu kommen.
Wie Mark es nach diesem Tiefpunkt doch wieder geschafft hat, aufzustehen, erzählen wir euch in der nächsten und letzten Folge. Heute ist ihm ein Hotelzimmer gewidmet.
Hi, I'm Mark. Welcome to my room at Hotel Berlin, Berlin. Although I originally grew up in Manchester, I moved to Berlin 1978. Das ist ja witzig. That special energy is only found in Berlin. Enjoy, Mark. Man schläft hier echt mit Mark neben sich, neben dem Bett.
Und er geht weiter über Grenzen, bis nach Asien, um neue Musik zu finden.
Und als wir das erste Mal im Club waren in China, da sah es aus wie so eine, es sah aus wie Blade Runner. Das war so ein schräger Film. Ja. Dachte ich mir so, wow. So, die haben gerade jetzt dieses Club-Musik für sich gerade entdeckt.
Außerdem geht es darum, was aus Marks Freundinnen und Freunden aus West- und Ost-Berlin geworden ist. Und was macht eigentlich unsere zweite große Protagonistin heute? Berlin.
Geredet ist hier in der Nachbarschaft, es werden Bürogebäude hochgezogen, es wird ein Studentenheim hochgezogen, wo du irgendwie 900 Euro für 70 Quadratmeter zahlst. Das ist einfach absurd, das ist halt verrückt.
Ich finde es einfach komplett daneben. Das macht mich so wütend, dass ich einfach aus Prinzip wegziehen würde am liebsten.
Dass es einfach eine andere Phase beginnt. Und wir müssen durch diese Phasen gehen, tief und hoch. Aber wir gehen zusammen. Ja, so, und das muss man zusammenhalten. Und man muss sich Mut geben, wenn man denkt, wieso ist das vorbei?
Das war Masterminded for Success. Die 12. Folge von Grenzgänger. Die Geschichte des Berlin-Sounds. Mit Mark Rieder. Ein ARD-Audiothek-Original von Studio Soma im Auftrag von Radio 1 vom RBB. Autorin und Host bin ich, Sophia Wetzke. Co-Autoren Max Stern und Klaus Schwartau. Dramaturgie Sarah Meinhold. Projektleitung und Redaktion Radio 1 Diana Arapovic. Regie Max Stern. Hostaufnahmen, Produktion und Sounddesign Steffen Stark. Mit Originalmusik von Mark Rieder und Michael Adam. Studioaufnahmen Martin Scholz, Nikolaus Löwe und Kaspar Wollheim. Covergestaltung Carsten Lerch. Produktionsleitung RBB Paul Timm. Teamleitung Podcast RBB Kultur Jens Jarisch. Executive Producer Studio Soma Sophia Wetzke und Max Stern. Besonderer Dank geht an Paul van Dyk, Ellen Ellien, Martina Enders und Fabian Friedmann. Der größte Dank geht aber an Marc, dafür, dass er uns seine Geschichte erzählt hat. Die Playlist zu dieser Folge findet ihr in der Folgenbeschreibung. Alle Folgen von Grenzgänger hört ihr schon jetzt in der ARD-Audiothek.